SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Und dann steigen wir direkt ein mit einer neuen Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich heute Vormittag Julia Effertz. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind nicht nur Schauspielerin in internationalen Produktionen, wie auch in nationalen Produktionen. Soko Wismar zum Beispiel, aktuell abgedreht. Sie sind auch Drehbuchautorin und Sie haben zudem einen Beruf, ja, unter dem wir Laien uns wahrscheinlich erstmal so gar nichts vorstellen können. Denn so wie Stunts am Set vorbereitet werden, bereiten Sie intime Szenen am Set vor. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Ja, ich muss eigentlich gar nichts mehr erklären. Genau, es ist wirklich wie ein Stunt oder wie ein Kampf. Wie bin ich dazu gekommen? Es war reiner Zufall. Ich bin selber Schauspielerin und kannte natürlich durch die eigene Arbeit auch immer so ein bisschen die Problematik bei intimen Szenen, also Küssen und Liebesszenen. Man ist als Schauspieler sehr verletzlich und 2018 war ich wie jedes Jahr beim Filmfestival in Cannes, weil es einfach ein schönes, wichtiges Festival- und Branchenevent ist. Und dort war natürlich die Causa Weinstein in aller Munde.
Das war das ja große Thema.
Genau, Ende 2017 wurde es bekannt. Und natürlich Cannes war auch eines der ersten Festivals, was sich da öffentlich so positioniert hat. Und die gesamte Branche sprach natürlich in Cannes darüber. Wir hatten wahnsinnig viele Panels, Diskussionsrunden. Und die Branche hat sich natürlich gefragt, okay, was, erstens, wie konnte sowas überhaupt passieren? Was ist das Problem? Und was können wir tun? Und in diesem Kontext lernte ich in Cannes Ita O'Brien kennen. Das ist eine britische Pionierin auf dem Gebiet der Intimitätskoordination. Und sie stellte eben dort ihre Arbeit vor und die sogenannten Intimitätsrichtlinien, die sie eben schon vor Weinstein geschrieben hatte. Und ich las das und dachte, natürlich, hallo.
Was sind das für Richtlinien? Was steht da drin?
Oh Gott, das würde wahrscheinlich jetzt
die
zu weit führen.
Wichtigste.
Es geht darum, einen professionellen Arbeitsprozess einzuziehen, um solche intimen Szenen zu erarbeiten, damit die Schauspieler sicher sind beim Spielen und die Szene am Ende gut aussieht im Sinne des Storytellings, was umgesetzt werden soll. Also beispielsweise, dass eben intime Szenen choreografiert werden müssen, wie ein Kampf.
Das heißt, vorher gab es solche Richtlinien nicht und deswegen gab es eben auch viele Fälle, weil ja durchaus andere Schauspielerinnen wie Julie Delphi, mit der sie auch zusammenarbeiten, gesagt hat, also Weinstein ist im Grunde nur ein kleiner Fisch. Das scheint immer noch ein großes Thema zu sein.
Ja, intime Szenen sind die letzte Grauzone beim Filmdreh. Das sind die Szenen, wo man die Schauspieler in der Regel allein gelassen hat. Geht mal einen Kaffee miteinander trinken und überlegt euch mal, wie ihr euch küssen wollt. Und dann kommt mal wieder und zeigt mir mal was. Bietet mir mal was an, dann lassen wir die Kamera mitlaufen. Das funktioniert nicht. Und da können natürlich Grenzüberschreitungen passieren. Weinstein macht ganz klassischer Machtmissbrauch. Er hatte das Sagen, er hatte das Geld. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann war eben der Film gestorben. Ne?
Also, da gibt es ja ganz viele Beispiele. Sie benennen da zum Beispiel auch eins von Bernardo Bertolucci. Mhm. Was ist damals passiert zwischen Marlon Brando und Maria Schneider?
Genau, ja, Marlon Brando, Maria Schneider, eins der vielen, vielen Negativbeispiele. Klassischer Fall von Machtmissbrauch. Bertolucci überlegte sich am Morgen des Drehs mit Marlon Brando gemeinsam spontan, wie sie eine anale Vergewaltigungsszene drehen möchten mit Maria Schneider. Die junge Schauspielerin, damals 19-jährig, wurde überrascht. Sie fühlte sich nicht in der Lage, gegen diese beiden Größen aufzubegehren und sie hat es dann gemacht und Bertolucci hat es mit der künstlerischen Freiheit gerechtfertigt. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass sie das spielt. Ich möchte, dass sie ihre Wut und ihre Erniedrigung in echt fühlt als Mädchen. Er hat auch dieses Wort benutzt, Girl, Mädchen. Und er bereute es auch nicht. In einem Interview hat er gesagt, nein, ich fühlte mich schlecht, sie hat mich gehasst, ich bereue es nicht. Denn wenn man Kunst erzeugen möchte, dann muss man frei sein. Er hat es also mit der Kunstfreiheit, den Missbrauch gerechtfertigt.
Für sie war es ein lebenslanges Thema, nehme ich an.
Ja, sie hat sich davon nicht erholt, sie ist früh gestorben. Sie wurde auch von der Außenwelt immer wieder auf diese Rolle reduziert. Ich habe mal gelesen, sie wurde auf der Straße angespuckt oder in dieser Vergewaltigungsszene kam Butter zum Einsatz als Gleitmittel und dann wurde ihr in Restaurants auch später immer noch ungefragt vom Kellner Butter gebracht. So als sehr, sehr fehlplatzierter In-Joke sozusagen.
Es gibt einen Satz, den müssen Sie ganz häufig wiederholen. Und zwar, Sie sagen immer wieder, ja, ich bin nicht die Sexpolizei am Set. Warum müssen Sie diesen Satz so oft sagen?
Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass eben die Position des Intimitätskoordinators vor allem im Zusammenhang mit MeToo und mit Weinstein und mit dem Grenzensetzen verbunden wird. Weil da hat diese Position auch erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, und das, was ich natürlich erlebe, ist, dass man oft denkt bei mir, ich bin dann diejenige, die Grenzen setzt. Aber nein, ich bin im Endeffekt, ich bin Storyteller. Und wenn eine Szene heiß ist, ist sie heiß. Und dann habe ich das Handwerkszeug, um sie heißer zu machen. Es geht darum, eine fantastische Geschichte zu erzählen und gleichzeitig die Spielenden dabei abzusichern.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind es ja im Grunde auch von langen Zeiten her gewohnt, intime Szenen zu spielen. Und jetzt kommt eine Intimitätskoordinatorin. Wie nehmen die sie denn auf?
Mit großer Erleichterung und Dankbarkeit. Ich kenne keinen Schauspieler, keine Schauspielerin, die so eine Szene gerne spielen würden und die das rocken würden. Jeder Schauspieler hat eine Geschichte, wie es eben nicht gut gelaufen ist. Und weil nun mal der private, intime Körper, die Intimsphäre des Menschen tangiert wird und die ist extrem verletzlich bei allen Menschen. Schauspieler sind auch Menschen und sie wurden historisch, wie gesagt, immer alleingelassen. Man hat sie machen lassen in so einer semi-privaten, sage ich immer. Und da ist man einfach total tangiert in der Intimsphäre. Und insofern, ja, sie begrüßen das sehr.
Wann kommen Sie dazu?
So früh wie möglich. Am besten in der Vorproduktion. In der Regel schickt mir die Produktionsfirma das Drehbuch. Ich lese es mir durch, verschaffe mir einen Überblick über die intimen Inhalte. Dann gehen wir in die Vorgespräche, vor allem mit der Regie. Mein Job ist es ja, die Regie zu unterstützen. Denn es gibt eine kreative Vision. Darüber tauschen wir uns aus. Ich möchte natürlich wissen, welche Geschichte willst du erzählen? Wie willst du sie erzählen? Worum geht's dir da? Was ist die Essenz zwischen den Figuren? Und wie kann ich dich als Intimitätskoordinatorin dabei unterstützen? Und dann geht das so sukzessive weiter im Prozess.
Wie besprechen Sie das dann? Also wenn Sie es ja mit einem Stunt vergleichen, da wird dann auch alles im Detail geklärt. Jede Szene wird vorher gemalt und so weiter. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Das kommt immer drauf an. Ich bin natürlich sehr glücklich, wenn ich ein Storyboard bekomme. Also das sind dann so diese Bilder, die man schon malt. Manchmal ist das möglich, nicht immer. Es kommt ein bisschen auf die Produktion an. Wichtig sind wirklich ausführliche Vorgespräche über die Inhalte der Szene. Was soll genau erzählt werden? Also wo fängt die Szene an? Was für intime Momente werden da erzählt? Worum geht's da? Und im Idealfall können wir auch schon mit der Kamera sprechen, dass wir zum Beispiel über die Bildauflösung sprechen. Denn Bilder sind nun mal essentiell beim filmischen Storytelling. Und da hängt ganz viel davon ab, ne? Wo steht die Kamera? Wie wird das Bild, wie wird es aufgelöst?
Ja, klingt spannend. Gehen wir gleich direkt mal ans Set. Was macht für Sie eine gute Sexszene aus?
In der Arbeit oder später auf dem Bildschirm?
Gehen wir erstmal von dem aus, was wir als Laien ja auch sehen, also dann im Film. Wie sieht eine gute Sexszene aus?
Eine gute Sexszene ist eine Szene, wo ich die Geschichte verstehe zwischen den beiden Figuren. Ich muss verstehen, was da verhandelt wird zwischen den beiden. Und ich sag mal so, der sexuelle Ausdruck ist ja nur das Symptom, also das, was man sieht im körperlichen Ausdruck. Aber darunter passiert ja was zwischen den beiden. Und das muss ich sehen.
Wie ist es dann, wenn Sie jetzt als Intimitätskoordinatorin am Set arbeiten? Was ist dann eine gute intime Szene?
Best Practice am Set ist ein geschlossenes Set, ganz klar. Das heißt, wir haben ein minimales Team. Das wird auch vorher festgelegt, wer hat da überhaupt Zutritt. Dann klare Absprachen, das heißt, die Grenzen der Schauspieler sind gewahrt. Klare Ja's, klare Neins. Es liegt Consent vor bei allen Beteiligten. Eine gute Choreografie der Szene ist das A und O, denn dann sind die Schauspieler sicher und sie können ihr Handwerk auch anwenden auf die Figur. Und vor allem, sie können 100% geben.
Wie viel Nacktheit ist denn überhaupt im Spiel?
Das kommt ganz auf die Szene an. Ich persönlich finde es ja manchmal am spannendsten, wenn man gar nicht so viel Haut sieht. Ne? Wenn das eher in der Psyche auch der Figuren stattfindet. Weil da ist es ja auch interessant für uns, die wir dann nachher uns das angucken. Es kommt, wie gesagt, ganz auf die Szene an. Ich empfehle immer, so etwas vorher auch vertraglich zu regeln. In Amerika sind sogenannte Nacktklauseln Standard, hier noch nicht so. Sollte Standard sein, weil alles, was man vorher schriftlich, verbindlich regeln kann, das macht es einfach leichter. Die Schauspieler sind selten komplett nackt bei solchen Szenen. In der Regel tragen sie hautfarbene Abkleber, verschiedenste Intimbedeckungen, mit denen wir arbeiten. Das kommt immer ein bisschen auf die Geschichte an.
Jetzt gibt es ja die unterschiedlichsten Arten von intimen Szenen. Wann kommen sie denn überall zum Einsatz?
Ja, menschliche Intimität, ein wunderschönes Spektrum. Ich werde in der Regel bei diesen klassischen Szenarien gerufen. Das heißt, intensive Kussszenen zum Beispiel. Auch ganz klassisch die Liebesszene, die Sexszene. bis hin zu der Darstellung sexualisierter Gewalt. Ganz wichtig, sowas muss ganz, ganz klar gearbeitet werden. Das kann man nicht improvisieren. Aber ich werde auch bei Nacktszenen gerufen, generell, wenn also die Schauspieler nackt vor der Kamera agieren. Und auch bei Szenen zum Beispiel wie einer Geburt, denn auch da ist die Schauspielerin sehr exponiert und sehr verletzlich. Auch ein Beispiel, wo man vielleicht nicht so dran denkt, ja, wo einfach zum Beispiel eine missbräuchliche Leibesvisitation. So eine Szene habe ich auch mal koordiniert, wo eben einer durch die Polizei eine Leibesvisitation durchgeführt wurde, die eben nicht einvernehmlich war.
Wie gehen Sie mit den Schauspielerinnen und Schauspielern vor, damit die sich dann wirklich am Ende auch sicher fühlen können?
Erstmal führe ich natürlich nach dem Regiegespräch immer auch ein Einzelgespräch mit dem Schauspieler, mit der Schauspielerin. Ganz wichtig, ich muss ihre Ja's kennen, ich muss ihre Neins kennen. Über die Neins freue ich mich ganz besonders, denn nur wenn ich die Neins höre, dann kann ich auch dem Ja trauen. Das Problem bei Schauspielern ist, es ist ein schwieriger Job, es ist ein prekärer Beruf. Das ist so im Schauspieler drin, auch Ja zu sagen. Und wenn du nicht Ja sagst als Schauspieler, dann sagt halt ein anderer Schauspieler Ja und spielt die Rolle. Das ist so das Problem des Berufs einfach. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Schauspieler klar ihre Grenzen am Körper benennen.
Deswegen kann der Missbrauch genau. Ja auch so leicht entstehen, weil ja. Vielleicht so eine Verfügbarkeit ganz schnell gegeben sein kann.
Ja, das ist einfach das Problem. Wir haben einfach eine große berufliche Unsicherheit bei den Schauspielern. Sie sind immer von Dreh zu Dreh beschäftigt, ständig in der Bewerbungssituation. Sehr viele Schauspieler, zu wenige Rollen. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr steile Machthierarchien in der Film- und Fernsehbranche und auch in der Theaterbranche. Das ist einfach so. Es ist so, und da treffen einfach verschiedene Spannungen aufeinander. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das Mikro hier.
Kein Problem, das hält das Mikro
aus. Und das ist, ich sage mal so, das ist eine Gemengelage. Da treffen Machtdynamiken. Stichwort Weinstein, Machtdynamiken treffen auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Abhängigkeiten. Und dann haben wir bei den intimen Szenen noch fehlende Handhabung, fehlende Techniken, fehlende Protokolle. Und da können Sie sich vorstellen, es ist ein perfekter Sturm. Da treffen einfach wirklich ganz problematische Sachen aufeinander.
Sie können das ja vielleicht schon beurteilen. Sind die Neins denn jetzt nach dem MeToo-Skandal mehr geworden? Trauen sich die Schauspieler eher, Grenzen zu setzen?
Naja, bei mir müssen sie Grenzen setzen, weil ein Schauspieler, der mir sagt, auch bei mir kannst du überall anfassen, da frage ich dann mal sehr spezifisch nach und irgendwann tun sich immer Grenzen auf, denn jeder Mensch, jeder von uns hat Grenzen und das ist ja das Schöne und das Schönste, was ich von Schauspielern höre bei diesen Gesprächen ist, wow, mich hat ehrlich gesagt noch nie jemand gefragt, was ich brauche, damit ich solche Szenen gut spielen kann, damit es mir gut geht. Und das ist doch wunderbar.
Ja, und Sie haben sich dazu auch ausbilden lassen. Das ist ganz wichtig, dazu eine fundierte Ausbildung zu haben. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ebenfalls Intimitätskoordinator oder Koordinatorin werden, was muss man denn mitbringen?
Branchenerfahrung ist ganz wichtig. Also es ist kein Job für Berufsanfänger. Man sollte sich also in der Film- und Fernsehbranche auskennen oder in der Theaterwelt, wenn man jetzt im Theater als Intimitätskoordinator arbeiten möchte. Es gibt Ausbildungen, vor allem im englischsprachigen Raum, also in Großbritannien und in Amerika. Ich selber habe auch beide gemacht. Ich habe erstmal bei Ita O'Brien gelernt und dann bei Amanda Blumenthal in Los Angeles. Ja, man sollte eine Ausbildung machen und vor allem dann Erfahrung sammeln.
Sie hatten Ita O'Brien eben auch schon angesprochen. Sie gilt da so als die Pionierin. Was ist denn so das Wichtigste, was Sie dort in der Ausbildung mitgenommen haben?
Das komplette Handwerk, also vor allem das choreografische Handwerk, denn wir sind, wie gesagt, wie Stunt-Koordinatoren oder wie Kampfchoreografen, sage ich immer, es ist ein Intimität, ist ein Körpertanz, so nennt es auch Ita O'Brien immer. Da sind nun mal zwei Schauspieler körperlich miteinander und das, was da erzählt wird, das hat einen körperlichen Ausdruck. Und da lernt man natürlich verschiedene Techniken. So ein bisschen was bringt man ja selber schon als Schauspieler mit, weil wir ja auch selber in der Ausbildung Bewegungsarbeit lernen. Und dann die zweite Säule ist natürlich alles, was so, ich nenne das mal so, das administrativ-protokollarische der Arbeit. Denn es gibt ja natürlich Sicherheitsprotokolle, es gibt Arbeitsprozesse, die wir da einziehen. Papierkram, ich muss tatsächlich auch Papierkram manchmal übernehmen. Es geht ja auch um Nacktklauseln, da sind wir oftmals beratend tätig. Agreements, die dann getroffen werden. Und wir machen natürlich auch viele Zusatzausbildungen noch im Bereich mentale Gesundheit. Also wie wir auch am Set eine Fürsorgepflicht wahrnehmen können für die Schauspieler und andere, ich sag mal so Zusatzkurse auch im Bereich Diversität, Machtstrukturen, Konfliktresolution. Wir sind ja auch vermittelnd tätig. Ne?
Ganz viele Aufgaben stecken hier drin. Und wenn es jetzt so intim wird beim Filmset, wie vermitteln Sie das? Da kann ja auch eine Scham hochkommen. Wie bleiben Sie dann in Ihrer Rolle? Das ist ja auch keine leichte Aufgabe.
Möchte man meinen, es ist tatsächlich, also die Vorbereitung ist das A und O. Ich sag immer, vor dem Drehtag finden 80% unserer Arbeit statt. Also der Drehtag selber, das ist dann fast, ich will nicht sagen ein Automatismus, das ist es natürlich nicht. Aber wirklich die Vorbereitung ist das A und O. Gespräche, klare Grenzen, klare Absprachen. Die Probe ist ganz wichtig, also das choreografische Element. Der Dreh selber ist tatsächlich auch sehr technisch. Man muss immer bedenken, Film ist ein technisches Medium. Es geht um Kamerawinkel, es geht um Sound, Einstellung. Beleuchtung, das muss alles gut ausgeleuchtet sein. Am Set geht es dann darum, einen sicheren Raum zu schaffen. Also wir haben ein geschlossenes Set. Wir haben Bademäntel bereitstehen natürlich, wenn es um Nacktheit geht. Es gibt aber einfach bestimmte Abläufe, die wir einhalten, damit eben die Schauspieler in einem geschützten Raum sind. Sie können zum Beispiel auch den Take jederzeit abbrechen. Das finde ich vor allem bei der Darstellung sexualisierter Gewalt sehr wichtig, dass die Schauspieler wissen, sollte irgendwas sein, kann ich jederzeit stoppen. Und das dürfen Schauspieler normalerweise nicht. Aber bei solchen Szenen ist das wichtig, dass sie einfach wissen, ja, ich kann hier auch einen Stopp machen.
Kommt das denn oft vor?
Ist bei mir noch nie vorgekommen. Das hat was damit zu tun, dass wir die Szenen extrem gut vorbereiten, die Schauspieler sich so sicher fühlen, dass sie dann auch abliefern können.
Sie haben eben mal gesagt, das Nein ist so wichtig. Wie wird das Nein denn von vornherein geklärt? Gibt es da eine Liste zum Abhaken? Wie funktioniert das?
Ja, genau. Es gibt da bestimmte Fragen, die ich natürlich abkläre. Klassische Frage, küssen mit Zunge, ohne Zunge. Ist ganz wichtig, denn die Sexszene ist sehr technisch und da faken wir viel. Wir tricksen viel rum, auch mit Intimbedenkung. Die Kussszene, die kann man nicht tricksen. Das ist wirklich Mund auf Mund, Lippe auf Lippe. Und das ist tatsächlich mit so das Intimste, was ein Schauspieler spielen kann. Ich habe selber schon Filmküsse gehabt und meinen Filmehemann dann am Morgen in der Maske erst kennengelernt. Und so nett der Kollege war und man hat vorher einen Kaffee getrunken, trotzdem ist es ein fremder Mensch. Und auf einmal geht es dann zum Knutschen und ja, und jetzt küsst euch mal. Und man steht dann da und denkt so, oh krass.
Was hatten Sie angekreuzt, mit Zunge, ohne Zunge?
Das gab es damals noch nicht, hätte ich mir aber gewünscht. Und es gibt tatsächlich einer der ersten MeToo-Momente in der Filmgeschichte. Ist tatsächlich ein Kussmoment gewesen, 1938, Jean Gabin, Hafen im Nebel, Quai des Brumes mit Michel Morgan. Sie war 18, er war Mitte 30 und sie küssen sich und er war der große Jean Gabin und Michel hat dann auch immer in Interviews erzählt, ja und dann hat er mich richtig geküsst und richtig Zunge in den Hals. Klassiker, so sollte es nicht laufen.
Wir wollten über die Regie sprechen. Wie verhält es sich denn da mit den Geschlechtern? Gibt es da Unterschiede?
Nee. gute Regie ist geschlechtsunabhängig. Also gute Regie ist gute Regie und ja, die Zusammenarbeit macht immer großen Spaß. Also mein schönster Moment ist immer nach dem Dreh einer Intimszene, wenn ich mein Check-in mache mit der Regie und die Regie ist glücklich, weil wir haben das Material im Kasten und die Geschichte wurde erzählt. Und im besten Fall konnte ich der Regie auch helfen, sogar noch mehr rauszuholen aus der Szene.
Will die Regie denn manchmal mehr, als die Schauspielerinnen und Schauspieler bereit sind zu geben?
Ja klar, das kann passieren. Das ist ein ganz normaler, ich sag mal so ein ganz normaler Verhandlungsgesprächsprozess. Deswegen führen wir ja diese Gespräche im Vorfeld. Ne? Deswegen bereiten wir das sehr sorgfältig vor. Da müssen wir im Vorfeld einfach gucken. Ne? Ich schaue dann bei der Regie, okay, was stellst du dir vor? Zum Beispiel, wie viel Nacktheit stellst du dir vor für diese Szene? Und dann übermittle ich das den Schauspielern und dann gucken wir, sind wir da auf einer Ebene oder müssen wir hier noch ein bisschen, ich nenne das mal, verhandeln. Ganz oft höre ich aber auch von der Regie, du ganz ehrlich, ich brauche da gar nicht viel Nacktheit. Also mir geht's um die Psyche, mir geht's um das, was da innerlich zwischen den Figuren passiert. Da brauche ich gar nicht viel Haut. Und ich sag mal so, das ist auch ein Trugschluss zu denken, eine Szene wird heißer, wenn ich mehr Haut zeige. Das stimmt einfach nicht, das wissen wir auch.
Wobei es ja durchaus Regiegrößen oder frühere Regiegrößen gibt, die sich heute vor Gericht verantworten müssen. Und dann heißt es jetzt heute, ja, so ein Verhalten, das gäbe es überhaupt nicht mehr, die sexuellen Übergriffe und Co. Lässt sich das überhaupt so sagen?
Nein, das kann man natürlich nicht so sagen. Ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist ein systemisches Problem. Das hat ja auch die amerikanische Branche auch als systemisches Problem erkannt nach der Causa Weinstein. Weinstein ist kein Einzelfall, es ist ein systemisches Problem. Und deswegen hat ja gerade auch die amerikanische Branche hier Standards eingeführt, Richtlinien. Die Gewerkschaft SAG-AFTRA ist da an vorderster Front dabei. Und das systemische Problem gibt es genauso hier.
Wenn Sie jetzt sagen, aus eigener Erfahrung haben Sie das nicht erlebt, haben Sie dann einfach nur Glück gehabt?
Als Schauspielerin?
Ja.
Ja, sicherlich auch. Ja, ich habe das, also ich habe wirklich immer gute Erfahrungen. Also so gut, wie man sie eben bei intimen Szenen haben kann. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, toll, ich habe das mit großem Gusto gespielt. Nee, das ist immer merkwürdig und unangenehm. Und rückblickend hätte ich mir auch natürlich auch nochmal einen Intimitätskoordinator gewünscht, der einfach nochmal mit dieser spezifischen Expertise diese Szene mit uns gearbeitet hätte. Ja, so ist es einfach.
Was würden Sie heute anders machen, wenn Sie jetzt eher selbstbestimmt sein dürfen?
Wenn ich so eine Szene spielen würde? Ja. Naja, da würde ich ganz klar von vornherein sagen, wie bei einer Stuntszene auch. Bei einer Stuntszene würde ich sagen, Leute, haben wir einen Stuntkoordinator, der das absichert und der dafür sorgt, dass die Szene gut aussieht. Und bei der intimen Szene würde ich auch sagen, wenn es die Produktion nicht schon anbietet, okay Leute, ne, wir, nur dass ihr wisst, wir haben einen Intimacy Coordinator dabei, da würde ich natürlich auch auf die Produktion zugehen und sagen, habt ihr schon mal über einen Intimitätskoordinator nachgedacht? Denn es ist einfach wichtig, dass diese Szenen professionell gearbeitet werden.
Dann kommt der große, berühmte Schauspieler, den Sie jetzt küssen sollen. Würden Sie ihm dann diktieren, wie es bei Ihnen laufen soll?
Nein, diktieren kann man gar nichts. Es ist ja ein kollaborativer Prozess. Wir sind Kollegen. Ne? Und wenn wir unter Kollegen arbeiten, dann arbeiten wir auf Augenhöhe. Also da kann niemand irgendjemand was diktieren, um Gottes Willen.
Es könnte ja sein, dass er etwas diktiert.
Naja, also ich glaube, ich bin jetzt in dem Alter und auch mit dieser Berufserfahrung. Ich will natürlich schon das professionell auch angehen und es geht letztlich um die Figur und man muss gucken, was macht für die Figur Sinn. Es geht wirklich um die Story und nochmals um die Story. Das heißt, wir müssen auf die Szene gucken, was macht für die Story Sinn, und wenn da nun mal jetzt kein Zungenkuss Sinn machen würde, dann muss man natürlich auch sagen, okay, wo siehst denn du hier die Sinnhaftigkeit des Zungenkusses zum Beispiel? Beziehungsweise würde ich dann auch sagen, wenn sich das für mich nicht richtig anfühlt, würde ich sagen, du, nee, also das machen wir ohne Zunge. Ne?
Julia Efferts in SWR 1, Leute, Sie sind im Rheinland geboren, dreisprachig aufgewachsen. Welche Sprache ist Ihnen am nächsten?
Oh je, das kommt immer ganz drauf an. Tatsächlich,
oh Gott. Jetzt habe ich Sie überrumpelt.
ich kann das gar nicht, es kommt immer drauf an.
Englisch, Deutsch, Französisch?
Oh. Deutsch ist meine Muttersprache, Englisch ist meine Herzsprache. Es gibt bestimmte Zustände, die kann ich im Englischen besser ausdrücken als im Deutschen. Und es gibt bestimmte Zustände, die kann ich im Deutschen besser ausdrücken als im Englischen. Die deutsche Sprache ist fantastisch und sie ist so schön präzise. Das Französische ist irgendwie so eine, oh, das ist meine Sinnessprache, würde ich fast sagen. Ich war gerade in Cannes, das hat ja Gott sei Dank dieses Jahr wieder stattgefunden. Und das war wieder so schön, da im Französischen zu essen und zu erleben.
Wenn jetzt 2017 MeToo das große Thema in Cannes war, was war jetzt 2021 das große Thema?
Die Magie des Kinos wieder erleben. Oh, wir waren so berührt. Jodie Foster hat bei der Eröffnungszeremonie natürlich im perfekten Französisch, meine Güte, wirklich das formuliert, was wir alle im Saal gespürt haben. Diese Freude und diese Erleichterung, dieses Glück, endlich wieder gemeinsam im Kinosaal sitzen zu dürfen und diese Magie des Films erleben zu dürfen, das war so schön.
Haben Sie auch eine Empfehlung mitgebracht? Haben Sie was geguckt?
Ich würde jetzt fast sagen, Annette von Leos Carax mit Marion Cotillard und Adam Driver. Dieser Film war so freaky.
Um was geht's?
Es geht um ein Liebespaar, er Stand-up-Comedian, sie Opernsängerin, völlig gegensätzliche Figuren. Eine tumultuöse Liebesaffäre und dann wird ein Kind geboren, Annette. Und dieses Kind hat etwas ganz Besonderes und ich werde nichts verraten. Es endet nicht gut, aber jetzt habe ich ja schon doch wieder was verraten. Aber es ist der Film, es ist ein Musical. Es ist quasi die, ich weiß nicht, ob man noch die Gruppe kennt, die Sparks. Das ist eine amerikanische Kultmusikgruppe und die haben also den Soundtrack auch geschrieben. Das ist im Grunde eine Art, ein Musicalfilm. Es wird also durchgesungen und er ist sehr schräg.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wenn Sie gerade Cannes angesprochen haben und diese Veränderung beim Film jetzt, dass es endlich wieder losgeht, wann glauben Sie, ist denn wieder eine Normalität erreicht oder spricht man da vielleicht auch gar nicht mehr von Normalität?
Oh, das kann ich ganz schwer sagen, denn was bedeutet Normalität?
Weil so vieles anders ist.
Ich muss für die Film- und Fernsehbranche sagen, wir haben ja weiter gedreht. Also das Tolle ist, die Branche hat sehr schnell ihre Hausaufgaben gemacht. Also es wurden Hygienekonzepte erarbeitet. Es gab erst den Drehstopp und dann wurde im Mai wieder angefangen, natürlich unter sehr, sehr strengen Hygienevorschriften. Und das ist soweit auch gut gegangen. Klar, für die Theater, für die Kinosäle sah es natürlich drüber aus. Ja, da kommen wir jetzt auf ein sehr spezielles Thema, ne? Die Kunst- und Kulturbranche in der Pandemie. Schwierig, aber zum Glück, man hat weitergedreht. Ne? Also natürlich anders, aber es wird gedreht.
Vor Ihrer Ausbildung, um intime Szenen am Set zu koordinieren, waren Sie in Los Angeles und haben ganz viel zum Thema Comedy gemacht. Wie wichtig ist der Humor?
Ja, das Wichtigste überhaupt. Ohne Humor geht gar nichts. Ja, oh Gott, was soll ich, ja, Comedy in L.A. Oh,
was war das für eine Zeit? Comedy-Improvisation haben Sie gemacht?
Vor allem habe ich ganz viel über die amerikanische Branche gelernt und auch über die Kollegen in L.A. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Die Kollegen sind extrem gut, müssen sie sein, denn L.A. ist nun mal das Mekka für Film- und Fernsehproduktion und die Leute haben einfach ein Weltklasse-Niveau dort und ja, eine große Inspiration. Und der Humor ist auch interessant. Also als Europäer war es für mich einfach sehr interessant, mal zu gucken, wo spricht mich etwas an? Also wo lache ich? Wo lachen die Kollegen? Was ist amerikanisch? Was ist eher europäisch-deutsch? Das ist immer interessant.
Da gibt es dann ganz viel Stand-up. Und es gibt ja diesen schönen Satz, ja, wenn du etwas aus dem Ärmel schütteln willst, dann musst du vorher was reintun. Wie sehr haben Sie das dort erlebt?
Oh, wow. vor allem gutes Schauspiel oder auch gutes Stand-up oder auch gute Geschichten erzählen kommt daher, dass man gut lebt. Man muss vor allem leben und ein volles Leben sich, ja, in sich hineinsaugen. Und ich glaube, das ist es so. Und die Kollegen in Amerika, es ist immer ganz spannend. Also die sind einfach sehr offen. Wie so kleine Schwämme waren die immer. Die haben einfach alles, was sie gesehen haben, irgendwie aufgesaugt und verwurstet und verarbeitet. Und dann sehr spontan, sehr spritzig sind die auch in Amerika. Und die Amis, Entschuldigung, ich habe jetzt Amis gesagt, also die Amerikaner, die sind vor allem, was ich bei ihnen so mag, die machen einfach. Und wenn sie mal hinfliegen oder was versemmeln, ist es egal, dann machen wir halt weiter.
Aufstehen, Krönchen richten.
Ja, die haben überhaupt keine Scheu, einfach mal zu machen, einfach mal zu probieren, egal ob das jetzt gut wird oder nicht so gut. Und dieser Prozess ist einfach mal machen. Dadurch verbessert man sich auch und dadurch entwickelt man auch so eine Expertise.
Schöner Satz, den Sie eben gesagt haben, man muss gucken, dass man gut lebt. Was machen Sie denn persönlich dafür, dass Sie gut leben?
Ausreichend Schlaf. Naja, vor allem gesund leben,
Na, um das Leben komplett aufzusaugen.
Viele Eindrücke vor allem. Ich bin jemand, der sehr gerne reist. Also ich nähere mich vor allem durch Menschen kennenlernen, durch unterschiedliche Kulturen. Ich war immer von anderen Kulturen fasziniert. Deswegen habe ich auch schon seit meiner Kindheit Sprachen so geliebt. Und
Sie haben, glaube ich, polnische Wurzeln?
So ganz über meine Mutter genauso aus dem Gebiet, so die slawische Seele. Und ich liebe auch Polen sehr. Also jedes Mal, wenn ich in Polen bin, habe ich das Gefühl, man ist so berührt. Und irgendwie fühlt es sich auch wie Heimat an. Und es ist einfach für mich so schön, die Menschen zu beobachten, im Idealfall sie auch kennenzulernen, zu gucken, wie denken die, wie fühlen sie, wie sehen sie die Welt. Jede Sprache ist eine Sicht auf die Welt und ich glaube, das ist für mich so der Reichtum, für mich persönlich.
Sie müssen ja auch sammeln gehen, damit Sie Ihre eigenen Geschichten finden. Sie haben Ihre erste Rolle im Film in Die Kinder meiner Tochter gespielt mit Jürgen Prochnow. Welche Erinnerung haben Sie an den ersten Drehtag?
Ach, so schön. Das war tatsächlich der Tag, an dem ich meinen Filmehemann in der Maske kennengelernt habe. Am Morgen, hallo, Käffchen getrunken und dann ging es zum Küssen.
So, und jetzt war gleich die erste Szene.
Ja, tatsächlich. War ein total netter Kollege, wir haben uns super gut verstanden und man redet über alles Mögliche. Trotzdem ist es eine sehr surreale Erfahrung, ne? Wenn man auf einmal dann sehr nah an einem fremden Menschen dran ist. Ne? Und dann ist das, was dann quasi im Kopf der Schauspieler, dieses geteilte Bewusstsein nennt man das, was dann stattfindet. Da hat man einerseits dieses, du bist jetzt in der Rolle und das ist jetzt hier dein Job. Ne? Und andererseits ist aber auch das Selbst, das Ich ist auch noch mit im Spiel und sagt, Moment mal, wir sind jetzt hier Lippe auf Lippe mit einem fremden Menschen. Das ist schon sehr surreal.
Ja, das glaube ich. Und dieses geteilte Bewusstsein, was Sie da gerade ansprechen, das kommt aus der Neurowissenschaft. Das ist ja auch ganz spannend, dass so etwas inzwischen, ja, wird das erforscht oder wie läuft es?
Noch viel zu wenig. Es gibt wenige MRT-Studien von Schauspielergehirnen, aber die sind natürlich hochspannend, denn unser Gehirn ist ein Hochleistungsmotor. Also das, was wir uns vorstellen, das hat man herausgefunden, das fühlen wir auch real. Das ist sehr real. Deswegen kann man ja zum Beispiel auch in Traumatherapie oder in der Psychotherapie sehr gut mit positiver Vorstellungskraft arbeiten. Also wir Menschen sind da sehr, sehr fähig. Aber das heißt natürlich auch, dass der Schauspieler in der Rolle das, was er da spielt, wirklich erlebt. Das ist real, auch wenn alles drumherum natürlich eine Illusion ist. Ja, und dieses geteilte Bewusstsein, man hat tatsächlich in MRT-Studien festgestellt, dass wenn der Schauspieler in der Rolle ist, die Teile des Gehirns, die für das Selbst zuständig sind, dass die quasi unterdrückt werden. Das heißt, man sagt immer, der Schauspieler verliert sich in seiner Rolle. Das ist tatsächlich neurologisch auch so. Diese Gehirnareale werden unterdrückt. Und gleichzeitig das Ich, also jetzt Julia privat, das ist dann wie so eine Hintergrund-App, nenne ich das immer. Das ist dann quasi so im Hintergrund, sitzt dann die Julia am Steuer und steuert das Instrument, den Körper. Aber dieses andere Ich der Figur ist dann erstmal dominant, ne? Und ich bin dann quasi ein anderer Mensch.
Sie hören da auf die Regie und erarbeiten sich das Ganze. Sie sind aber nicht nur Schauspielerin, sondern auch noch Drehbuchautorin. Wenn Sie sich jetzt eine Rolle auf den Leib schreiben, wie sieht die aus?
Die deutsche Bridget Jones.
Den Vergleich hören Sie wahrscheinlich auch öfter mal,
ja,
oder?
Ja, tatsächlich. Ja. Ja, natürlich. Also Komödie, romantische Komödie werde ich, glaube ich, auch gerne besetzt. Ich bin halt auch so der Typ, ne, dieser blonde, kurvige, herzliche Typ. Auch manchmal ein bisschen tollpatschig, mit einem guten Humor, einem guten Witz und einer Lebensfreude. Ich mag tatsächlich aber auch sehr dunkle Sachen. Ich liebe Dystopien, also auch in der Literatur. Ich liebe dystopische Romane. Das heißt, ich schreibe tatsächlich auch zwei sehr gegensätzliche Serien. Gerade das eine ist eine romantische Komödie mit sehr viel Witz und das andere ist tatsächlich eine sehr düstere, dystopische Zukunftsserie.
Was sind die reizvollsten Szenen für Sie, wenn Sie da an Ihre Drehbücher gerade denken?
In der komödiantischen Serie tatsächlich, das ist sehr 80s, also sehr 80er Jahre, so sehr ein bisschen schräg, ein bisschen über dem, was man als normal betrachten würde, also ein bisschen...
Sympathische Freaks?
Ja, so ein bisschen neben der Spur. Und in der Dystopie ist für mich das Schönste, das sind die Visionen, also die Bilder. Ich habe da auch sehr deutliche Bilder im Kopf, wie also die Welt in der Zukunft aussieht und wie auch diese Menschen agieren. Es sind viele Frauenrollen, also es sind wirklich Frauengeschichten aus verschiedenen Gründen, die kann ich jetzt hier nicht verraten. Aha. Und es sind vor allem, ich liebe natürlich die Frauenrollen, ich liebe auch die Männerrollen in beiden Drehbüchern, aber für mich ist es auch ganz wichtig, gute, tolle Frauenrollen zu schreiben.
Weil das Verhältnis am Set, glaube ich, immer noch ein anderes ist, oder? Wie sieht das aus?
Ja, ich sage immer so, mit zunehmendem Alter, auf eine Iris Berben kommen drei Heiner Lauterbachs. Also das sage ich mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Empathie. Die Zahlen liegen uns vor. Sie sind, wie sie sind. Das heißt, ab 30 nehmen die Frauenrollen sukzessive ab. Bis ins hohe Alter, dann sieht man wirklich nur noch sehr wenige Schauspielerinnen. Das ist so, wir haben die Zahlen und das muss sich natürlich ändern, denn unsere Gesellschaft ist natürlich 50-50, unsere Lebensrealität ist eine andere und die muss natürlich auch fiktional abgebildet werden, ganz klar.
Dann danke für eine großartige Julia Effertz heute in SWR1, Leute.